Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir schauen zurück auf das Wochenende von Beaver Creek. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch diesmal Gott sei Dank mit dabei ist der Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim. Grüß dich Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen.
Wir haben eigentlich einen Skiverband, der so ziemlich jede Geschichte von diesem Wochenende fast geschrieben hat. Und das ist der Schweizer Skiverband, der bei drei Rennen dreimal den Sieg geholt hat mit drei unterschiedlichen Leuten. Es gab leider auch einen Schwerverletzten, aber zu dem kommen wir später auch noch. Wir haben Justin Merisier mit seinem Premierensieg im Super-G, in der Abfahrt, Blödsinn, am Freitag, am Samstag Marco Odermatt im Super-G und am Sonntag Thomas Tumler hat ins Ziel gebracht, den Sieg im Riesenslalom. Tobias, die Schweizer, plötzlich nach diesem Wochenende natürlich gehen sie extrem gestärkt hervor und Wahnsinn, also wo sollen wir anfangen? Sollen wir anfangen bei Odermatt, was ist los mit ihm im Riesenslalom, bei Tumler, bei Merisier? Suchst du dir aus?
Ich stehle mich mal geschickt aus der Affäre. Wir reden hier ja oft über die zweiten Reihen. Was ist, wenn deine Top-Leute immer auslassen? Die immer liefern, auf die du dich immer voll verlassen kannst. Was kommt denn da dahinter? Das kommt da dahinter. Also das ist eine zweite Reihe, wie sie wirklich im Bilderbuch steht. Und mannschaftlich ist das echt brutal gut, richtig stark. Und bin schwer beeindruckt, wie breit gefächert das Ganze auch aufgestellt ist. Und am auffälligsten war es dann doch tatsächlich im Riesenslalom, dass dein Sieggarant, das war ja nicht mal mehr ein Podestgarant, sondern Sieggarant Marco Odermatt, jetzt wieder ausscheidet, dann deine Nummer 2, Loic Meillard, dieses Rennen nicht so trifft, wie er sich das vorstellt, mit dem 13. Rang. Ja, und dass dann halt Thomas Tumler sagt, gut, bin auch schon ein bisschen älter, allzu viel Zeit haben wir nicht mehr, ein Weltcuprennen zu gewinnen, dann machen wir das doch jetzt mal. Und dann ist das eine Parade zweite Reihe, wie man sie sich so nicht erträumen kann. Also wahnsinnige Teamleistung, die dieses Abfahrtsergebnis ist ja völlig bekloppt. Also wie viel Schweizer du da in den Punkten hast, in welcher Altersspanne die sich da auch verteilen, weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Also das ist im Kollektiv natürlich grandios und glaub schon, dass es natürlich auch, ich will Justin Merisier und Thomas Tumler hier nichts wegnehmen, aber es hat natürlich schon auch, glaube ich, viel mit Odermatt zu tun. Wenn du mit dem Besten tagtäglich trainierst, wenn du dich mit dem fährst, wenn du dich an dem messen kannst, wenn er im Endeffekt der Maßstab nicht nur innerhalb deines Teams ist, sondern in der Regel weltweit der Maßstab ist, dann pusht dich das. Dann weißt du nämlich genau, hey, wenn ich den kriege, wenn ich da dran bin, dann bin ich gut, da bin ich konkurrenzfähig. Stärkt ein Selbstvertrauen. Er hat sich, Odermatt, jetzt auch nicht nur, was er an Leistungen vorgibt, sondern so wie er sich auch hier wieder präsentiert hat, als absoluter Teamplayer präsentiert. Ja, also ich bin nie der große Fan von den Allesgewinnern immer gewesen. So kann ich rational nicht erklären. Es ist qua naturell so.
Ah, das kann ich gut nachvollziehen. Ja,
irgendwann wird es halt Fahrt wurscht und wo, immer ja. Und hier, wurscht wo. Egal, welche Disziplin. Voll. Selbst dann, ich war am Anfang großer Verstappen-Fan, irgendwann habe ich gesagt, so, oh, ja, ist ein genau. Bisschen langweilig, es nervt jetzt. Aber bei ihm, ich kann nichts finden, was mich an ihm stört. Nichts. Null. Und er kann jedes Rennen gewinnen, gewinnt halt mal eins nicht. Wenn er dann so auftritt, ist das für mich sogar, wie er sich bei Merisier und auch bei Tumler jetzt präsentiert hat, das ist für mich sogar mehr wert als ein Sieg. Weil er hat so viele Siege, dass das Siege sind, die auf einem anderen Zettel stehen, aber die für mich unheimlich hoch einzuschätzen sind und kann an ihm nichts finden, was mich stört.
Sehr gut. Der Riesenslalom-Cheftrainer von den Schweizern, Helmut Krug, der hat im SRF dann auch noch quasi den Erfolg erklären dürfen. Nach so einem Wochenende ist es natürlich ganz cool. Und der spricht da auch wirklich von einer perfekten Mannschaft. Eben, dass sie schon gut befreundet sind, diese ganze Clique, ja, die ganzen Schweizer eben, Tummler, Mürissier, Odermatt, jetzt einmal konkret auf die drei angesprochen, dass sie sich wirklich auch gegenseitig motivieren. Eben, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Also die Stimmung in diesem Team dürfte wirklich gut sein, gut funktionieren. Gab ja dann das schöne Foto auch nach der Abfahrt, wo sie im gemeinsamen Apartment posen mit den Medaillen und mit den roten Trikots. Odermatt und Mürissier waren das. Also da sieht man natürlich, dass sich die wirklich gut verstehen. Ich war erstaunt, dass Odermatt zum ORF kommt nach der Abfahrt und auf den Mürissier angesprochen wird und dem kommen die Tränen, weil er es so geil findet, dass der Schüssner da dieses Rennen gewonnen hat. Also wow, das habe ich noch nie gesehen, glaube ich, ja, dass man sich so mit einem Kollegen freuen kann. Irrsinnig herzig eigentlich, ja. Mürissier dann auch. Ja, auch Tränen in den Augen gehabt. Und der hat dann erzählt, bitte, das war im Schweizer Fernsehen, dass der ja wirklich dran gedacht hat, warum fahre ich eigentlich noch? Weil er in den Trainings 2 Wochen davor, der war so langsam, hat sich echt die Sinnfrage gestellt. Org, wie schnell das gehen kann auch. Und wie wichtig dieses Mentale ist in dem Sport. Das ist für mich auch an diesem Wochenende wieder eindrücklich geworden. Und das hilft natürlich, dass du ein wirklich angenehmes Umfeld hast, dass deine Arbeitskollegen, dass du mit denen sehr gut auskommst. Das macht einen Riesenunterschied. Dann macht die Arbeit viel mehr Spaß. Das wird, glaube ich, jeder und jede bestätigen können und jeder auch irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht haben im Arbeitsumfeld, wenn das mal nicht so ist, wenn es da irgendwo Knatsch gibt. Ja, na, herrlich. Und was mir auch aufgefallen ist, irgendwie, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, Tobias, aber jetzt hören wir dann da diese Geschichte, diese Leidensgeschichte von Merisier auch, ja, irrsinnig viele Verletzungen und eigentlich, ich habe auch viel auf Eurosport geschaut am Wochenende, mit dem Guido Heuber, mit dem Josef Ferstl war da dabei, Alex Köhl haben da kommentiert und eigentlich haben die bei jedem, der gestartet ist, von irgendwelchen Verletzungen geredet. Es ist ein leidiges Thema, aber es war entweder ein Comeback-Rennen, ein Comeback, ja, es ist super, dass der so weit vorne ist mit seiner Leidensgeschichte. Das sind so Phrasen, die immer wieder kommen und es ist irgendwie auch so ein, ja, so deprimierend eigentlich, dass das so heftig ist. Es gab ja jetzt wieder schwere Verletzungen an diesem Wochenende und ich habe dann auch ein bisschen an Football denken müssen, wo man diesen Sport arg kritisieren kann, auch dafür, für den Umgang mit Gehirnerschütterungen. Und sollte man sich diesen Sport eigentlich noch anschauen, weil da gehen so viele Köpfe kaputt quasi und ist ja eh schon viel besser geworden, wird eh Gutes gemacht dazu. Ich schaue mal selber sehr gerne vor allem die Matches von den Baltimore Ravens an, die sind mein Lieblingsteam. Und ignoriere das natürlich dann auch, wenn ich es schaue, genauso wie ich beim Skifahren das ja ein bisschen ausblende und mich auf den gerade fokussiere, der gerade runterfährt. Aber eigentlich ist es so auch fast schon makaber, dieser Sport. Eben, es sind andauernd schwere Verletzungen. Kannst du dieses Gefühl irgendwie nachvollziehen? Oder wie geht's dir da? Oder was sind deine Gedanken dazu, ja? Zu dieser Knochenmühle?
Ja, das trifft's irgendwie gut, wie du es ausdrückst und formulierst. Aber es wird keiner gezwungen, diesen Sport oder auch American Football oder andere Sportarten, die sehr verletzungsintensiv sind, auszuüben. Also, sie machen es alle freiwillig, sie machen es alle gern. Wir haben hier oft drüber gesprochen, dass die Sportler, wenn sie mal im Starthaus stehen, ja eigentlich nicht zu bremsen sind. Dass da irgendwie von außen entweder qua Reglement oder von Trainerseite, dass man da eher zurückziehen muss, weil die Sportler selbst tun es nicht. Und dann bin ich zu rational, als dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, die tun mir so leid. Na, sie machen es ja gerne. So. Also, ja, was soll man denn machen? Soll man ab jetzt nur noch auf 400 Metern Höhe 30 Sekunden fahren mit drei Toren? Dann wird man hier aber auch den Podcast nicht mehr machen können. Also
Ja.
es ist halt, es klingt zynisch, aber es ist part of the show und es gehört auch dazu, dass man mit solchen Rückschlägen umgehen muss und ja, sich da selbst gut einschätzen lernt und lernen muss. Und wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir hier, ja gut, jetzt hat man natürlich neulich ein Beispiel mit einem Todesfall, aber das sind die absoluten Ausnahmen. Wenn sich jetzt sowas absolut häufen würde, hätte man eine andere Gesprächsgrundlage. Aber in dem Fall, ja, Sie wissen alle, worauf Sie sich einlassen und jeder will das letzte Hundertstel rauskitzeln, jeder geht ans Limit und dann gehört's leider dazu. Ich bin in dem Fall professionell, blende es aus. Ich selber würde es aber auf dem Niveau, also da wäre mir mein Körper, aber gut, sagt sich natürlich anders, wenn du damit da reinwächst und darauf dein Leben lang hinarbeitest,
Voll.
dann sind wir in einer anderen, auf einer anderen Ebene. Und die Ex-Skirennläufer, die sitzen ja jetzt nicht auch alle im Rollstuhl und können gar nichts mehr und sind nach der Karriere. Das ist ein anderes Level wie dieses Gehirnerschütterungsthema, weil das ja wirklich
Ach so, ja.
mit schweren Folgeerkrankungen, mit frühen Todesfällen dann auch verbunden ist. Also diesen Vergleich mit dem, was du American Football gemacht hast, ich verstehe ihn grundsätzlich, aber die Parameter sind andere, weil gerade dieses Kopfthema nochmal ein anderes Level ist, als wenn es dann um Gelenke, um Bänder, um Knochen geht, was es im Ski-Alpin ja in der Regel dann auch ist.
Ja. Ja, weil es jetzt leider zum Thema passt, Arnaud Boisse, der Schweizer, der ja im vergangenen Winter dann am Schluss seinen Podestplatz auch geholt hat, ist heftig gestürzt, ist da dann ja bewusstlos ins Fangnetz geschlittert, aber der dürft, Klopf auf Holz, halbwegs okay davongekommen sein, natürlich eine schwere Gehirnerschütterung, aber grundsätzlich waren das Prellungen, also aktuell gibt es auch keine gegenteiligen Meldungen vom Schweizer Skiverband, dass da noch irgendwas Heftigeres passiert ist. Aber eben, ja, der Kopfverletzungen haben wir ja auch bei Mauro Kawietzel gesehen. Ja, der hat ja auch damit zu kämpfen gehabt. Also ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber zumindest mal dürfte es gar keine Knochenbrüche geben, keine Bänder, die gerissen sind. Allerdings beim Urs Krienbühl schon, der ist schon im ersten Abfahrtstraining gestürzt, der hat eine schwere Knieverletzung, die, glaube ich, noch genau untersucht wird. Guglielmo Bosca hat sich das Wadenbein gebrochen im zweiten Abfahrtstraining. Ja. Sam Duprat ist auch in der Abfahrt dann gestürzt, noch mit hoher Startnummer. Da waren schon ja, nicht mehr viele, glaube ich, viele Fernsehstationen live drauf. Auch schwer gestürzt und verletzt. Ja, Sebi Holzmann haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, auch hier. Auch er Kreuzbandriss. Gut, der war jetzt nicht in Beaver Creek, aber ja, sehr bitter auch für ihn.
Ja, und dann haben wir noch einen, oder? Willst du ihn gleich erwähnen?
Sag du.
Das Naheliegendste. Wer hatte die Schlagzeilen Anfang der Woche dominiert? Das
Haben
war's
wir
mit
den,
dem,
ja.
ja.
Es verschwimmt schon alles in meinem Kopf. Natürlich, Marcel Hirscher, ja. Ist auch sein Kreuzband ist lädiert und dieser, ja, dieses Video natürlich, dieser von diesem Sturz, genau, das war dann am Dienstag, gell, ist das rauskommen, einen Tag, nachdem wir letzte Woche rauskommen sind, ja. Ja, eben die letzte Trainingsfahrt da auf der Reiteralm und dann eben auch dieser Moment, wo er weiß ja sofort, dass es passiert ist. Ach, das ist so bitter, aber es ist, ja, wahr,
Ja,
schier.
Marie Bogner, ganz talentierte junge
Ja.
deutsche Fahrerin, auch Knie kaputt. Also es war keine gute Woche, was diese Thematik angeht. Und egal ob Speed oder Technik, es kann immer passieren. Es kann den Alten passieren, siehe Marcel Hirscher. Es passiert den ganz Jungen. Marie Bogner, Nico Palamares, einer der größten Talente, was der deutsche Skiverband im technischen Bereich hat, hatte sich schon vor dem Saisonstart auch das Kreuzband gerissen. Also zieht sich da halt leider so durch, weil wir sprechen über eine Aline Daniaud mit 4 Kreuzbandrissen, über solche Themen, eine Melanie Meillard, die jetzt wieder richtig gut ist, die ständig mit dem Thema Knie zu tun hatte. Also, wo fangen wir an, wo hören wir auf, wenn wir das alles mal durcharbeiten würden, dann, ja, keine Ahnung. Kennst du den Podcast Alles gesagt?
Ja.
Ja, der geht dann bis zu 7 Stunden. Ich glaube, dann
Der
wird man,
unendliche Podcast, gell, nennen
so
Themen,
ist
ja.
es, ja, da wird man im Endeffekt auf wahrscheinlich sogar 7 Tage kommen. Also, eine brutale Woche in Summe, dass sich die Sachen halt so häufen. Und dass es dann so große Geschichten gibt wie Marcel Hirscher, ja, reden wir noch ganz kurz über ihn. Also zwischen den Zeilen, wir haben das Statement gelesen, das er auf Van Dier dann kommuniziert hat. Das war's, den sehen wir im Weltcup nicht wieder, macht ja auch keinen Sinn. Also bin ich der festen Überzeugung, es gibt keine hundertprozentige Bestätigung, aber so wie das Comeback bis dahin verlaufen ist, er sich jetzt in dem Alter das Knie zum ersten Mal wirklich richtig kaputt macht. Ich selber hatte Kreuzbandrisse, 4 Stück an der Zahl. So, der erste war mit 14, dann einer mit 16, dann einer mit 18. Und dann habe ich mir einen mit 27, 28. Diese ersten drei waren im linken Knie. 10 Jahre später reiße ich mir im rechten Knie zum allerersten Mal das Kreuzband. Mit diesem rechten Knie war alles wunderbar, da gab es nie Probleme. Jetzt heute, 12 Jahre später, mit welchem Knie habe ich denn Probleme? Mit dem, mit dem ich mir mit 28 das kaputt gemacht habe. Das heißt, der junge Körper regeneriert und heilt einfach besser. So. Und deswegen mit 35, tja, wir haben schon grundsätzlich über die Leistungsfähigkeit von Marcel Hirscher gesprochen, dass er das Rad der Zeit nicht zurückdrehen kann. Und in dem Fall wird das noch frappierender sein, weil wenn er nicht die Lindsay Vonn macht und hier was völlig Unkalkulierbares tut, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da nochmal den Weg zurück gibt. Ist natürlich letztlich seine Entscheidung, aber ich würd's nicht nachvollziehen können. Weiß nicht, wie's dir geht. Du begleitest ihn länger und intensiver als ich es tue.
Er hat sich natürlich so eine Marcel Hirscher-like Hintertür offen lassen im OF und hat gesagt, ja, jetzt steht die Reha an und dann schauen wir mal. Was noch dafür sprechen wird, dass es vielleicht wieder probiert, ist eben diese Zielsetzung und dass du dann halt ein konkretes Ziel vor Augen hast und dadurch Motivation schöpfst in der Reha, dass das alles schneller gesund wird. Das heißt ja dann nicht, dass er dann noch 100 Rennen fahren muss, aber schon allein quasi der mentale Aufbau dieser Reha, das könnte ich mir schon noch vorstellen. So ticken, glaube ich, Sportköpfe, ohne je selber einer gewesen zu sein oder reinschauen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein bisschen, dass das ein bisschen unterstützend wirken könnte.
Ja, aber welches
Ja.
Ziel? Sag's mir.
Das Ziel, dass er nochmal Rennen fährt, dass er nächstes Jahr in Sölden, also jetzt, dass er den Plan schmiedet, oh ja, wir verschieben das jetzt noch einmal und in Sölden probieren wir es genau noch einmal gleich, wie wir es jetzt probiert haben. Und ja, schauen wir, wie es auf dem Weg dorthin geht, ob das Knie das zulässt oder nicht. Und dann ist er quasi ein gesunder Mensch und dann schauen wir, was noch der Körper auch hergibt, ja, noch einmal. Vielleicht, ja. Aber wir werden sicher hören, ja. Er wird uns sicher daran teilhaben lassen, ja. Gut. Kommen wir zu positiverem, ja. Haben wir das quasi ja ein bisschen besprochen auch. Und ja, nochmal vielleicht zu den Rennen. Also diese Abfahrt, hey, cool, dass jetzt die Speedrennen losgehen. Ich freue mich auch irre auf diese Speedrennen am Wochenende von den Frauen, dass die endlich Mitte Dezember ihr erstes Rennen auch zeigen. Justin Merisier, was mir aufgefallen ist bei seiner Fahrt, der hat im oberen Gleitabschnitt, als Riesenslalomfahrer hat der im Gleitabschnitt schon mal irrsinnig viel rausgeholt, zum Beispiel eine halbe Sekunde auf Odermatt und auf Robert, die beide dann auf dem Podest gelandet sind. Die haben ihn dann nicht mehr einholen können. Also irrsinnig cool. Und ja, viele sagen, das ist so ein technischer Hang, so ein technischer Kurs auch. Auch beim Super-G war das dann der Fall, dass das eben irgendwie mitspielt in dem Ganzen, dass diese Erfolge dann kommen, auch durch, ja, durch einfach sehr starke Riesenslalomläufer. Ja, ich finde es bemerkenswert, dass Justin sich eben von Riesenslalomläufer auf Speedfahrer umgeschult und spezialisiert hat. Sehr, sehr interessant und es funktioniert ja sehr gut. Das ist auch, was da Alexis Pinturault vorhat, der zurückgekommen ist. Ja, 10. Platz im Super-G, sehr gut, finde ich, sehr ansprechende Leistung gezeigt. Und dann am Sonntag, ja, zumindest der zweite Lauf war gut, vom Panther, ein ganz besonderer Freund, Liebling unserer Show, der hat dann gesagt, dass er das Knie spürt. Also den Meniskus, der macht ihm Probleme, und muss dann noch langsam und ruhig angehen. Ja, eh bemerkenswert, wenn der im Jänner so schwer gestürzt ist und jetzt schon wieder Top 10 fährt im Super-G auf einem richtig schwierigen Hang, finde ich sehr cool. Ja, am Samstag ist mir eben ja dieses Duell Odermatt-Sarrazin, auf das ich gehofft habe, da ist es quasi wahr geworden und da ist es zum ersten Mal wieder aufgeschlagen in dieser Saison, ja. Und Odermatt hat das Rennen im untersten Teil gewonnen, weil bei der letzten Zwischenzeit war er noch hinterm Sarrazin und dann hat er aber unten die zweitbeste Sektorzeit hingelegt und hat ihn noch abgefangen, 2 Zehntel rausgeholt, ja. Aber es war richtig cool und Sarrazin dann auch im Riesenslalom einen Auftritt hingelegt, einen spektakulären, unfassbar. Ah ja, beim Super-G ist der ja sogar beim zweiten Tor gelegen. Das war ja das Verrückte. Sarrazin ist einfach immer, ich finde den so spektakulär, extrem cool. Ich habe auch ihn sprechen können in Sölden, habe ein Interview geführt mit ihm für den Standard. Falls euch das noch interessiert, könnt ihr das nachlesen. Dem seine Geschichte ist schon sehr speziell und sehr cool. Und der hat eigentlich, ja, über Selbstreflexion, ja, darüber, dass er an sich selbst mental arbeitet. Man kann, glaube ich, sagen, das Glück im Leben gefunden und danach ist er draufgekommen, hey, und auf einmal fahre ich verdammt schnell Ski auch noch. Das heißt, das bringt mich beruflich quasi auch noch weiter. Ursprünglich ging es immer mal nur darum, ja, lockerer durchs Leben zu gehen, gelassener oder glücklicher einfach zu werden. Und jetzt zählt er zu den absolut besten Skifahrern. Ich hoffe nur, dass seine Knie in Ordnung sind, gell? Der war irgendwie, er hat abgeschwungen im Riesenslalom und hat sich auf die Knie gegriffen. Ich hoffe, dass da alles gut gegangen ist. Ja, und am Sonntag Thomas Tumler mit 35 Jahren Premierensieg. Und ich bilde mal ein, Federica Brignone war auch jetzt 35 letztens, wo sie den ältesten Sieg bei den Frauen eingefahren hat in Sölden. Also irre, und der Tummler lässt sich Zeit, bis er 35 ist mit dem ersten Sieg, hat dann eh einen großen Vorsprung gehabt nach dem ersten auf dem Lukas Broten. Den hat er auch braucht. Das war dann richtig knapp noch. Ja, Lukas Pinheiro Broten. Tobias, du hast ja mal, habe ich das richtig verstanden? Du hast ihn ja schon noch ein bisschen auf dem Zettel auch für die ganz große Kugel, oder? Also du hast ja schon auch gemeint, in den vergangenen Wochen, der ist auch irgendwie dein Kandidat, dass der da mitsprechen würde. Bist du da nach wie vor?
Die ganz große nicht. Ich glaube,
Aha,
da
okay,
haben
ja.
wir über boah, Slalom oder Riesenslalom. Also die ganz große, da hatte ich ihn nicht gesehen. In den technischen hatte ich ihn gesehen. Und ja, also wenn es jetzt um die Riesenslalomwertung geht, da klopft er natürlich an, weil auch diese Thematik mit der Startnummer, die erledigt sich dann. Dann ist er wieder im normalen Segment mit drinnen. Und das waren jetzt, ja, zwei Auftritte. Da geht es schon in die richtige Richtung. Vor allen
Ja.
Dingen, wenn der potenzielle Hauptkonkurrent 0 Punkte stehen hat. Und die hat er
Genau.
stehen.
Ja. Ja, genau. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Genau, ja. Schade, dass er nicht im Super-G gefahren ist. Ich habe glaubt, er fährt auch den Super-G, weil er auf Social Media Trainingsvideos gepostet hat, wo er also wo er Super-G trainiert hat, bilde ich mir ein. Und ich habe glaubt, den sehen wir. Aber ja, vielleicht hebt er sich das noch auf. Geht's ruhig an, ja. Aber den werden wir, glaube ich, früher oder später in seiner Karriere, das hat er eh auch direkt angesprochen, er will der Beste werden. Also ich gehe davon aus, dass das irgendwann auch der Fall ist. Vielleicht will er auch jetzt einmal 500-Punkte-Fahrer werden, um dann im Super-G eben nicht mit einer irre hohen Startnummer ins Rennen zu gehen. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, wir
Ja.
gehen jetzt ja auch nach Europa. Das heißt, wir wissen nicht, wie die Verhältnisse werden. Das ist immer ein schwieriger Parameter, dass du natürlich Orte hast, wenn es wieder wärmer wird, dass die Pisten so nachlassen, dass du mit der Startnummer jenseits der 40, 50 eigentlich gar nicht ins Rennen gehen musst, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Und er hat eine lange Wettkampfpause hinter sich. Und dass er dann jetzt nicht gleich hergeht und sagt, erster Super-G in Beaver Creek. Wir haben gesehen, was das für ein Rennen war. Fast ein Drittel sind nicht durchgekommen in diesem Rennen. Also die
Ja, war
Ausfall,
lustig. Ja.
ja, die, ja, gerade noch, oh, Stürze und so.
Naja, eben, es war lustig, weil ja wirklich von all den Ausfällen niemandem was passiert ist, ja,
Okay,
muss
gut,
man echt
lass ich dir
sagen.
noch durchgehen. Hätte aber auch natürlich alles ausgehen. Na,
Ja.
und auf diesem Schnee, der Schnee ist so aggressiv, der ist so anders als das, was man normalerweise fährt, auch in Europa. Und dass man auf dieser Strecke nicht gleich sagt, boah, ich habe jetzt über ein Jahr Wettkampfpause, ich stürze mich da jetzt gleich runter und riskiere im Endeffekt viel, nämlich tatsächlich eine schwerere Verletzung und dann ist so ein Comeback natürlich ganz schnell dahin. Dass er das nicht macht, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Der tastet sich da jetzt langsam ran. Der ist Jahrgang 2000, der ist 24. Der hat doch alle, dem stehen alle Türen offen für eine lange Skikarriere. Also, wenn der 11 Jahre ältere Thomas Tumbler ihn jetzt hier schlägt, dann kann ja auch Lukas Pinheiro-Braathen rechnen und weiß, ich habe noch ein paar Jährchen, in denen ich auf extrem hohem Niveau performen kann. Und auch ein Cyprien Sarrazin, der mit Ende 20 erst seinen richtigen Durchbruch im Speedbereich
Genau.
dann schafft. Das heißt, auch da besteht ja bei Broughton überhaupt keine Eile. Der war bis vor einem Jahr noch raus. Er hat gedacht, das war's jetzt mit meiner, naja, wobei, ich glaube, er hatte schon im Hinterstüberl, ich komme schon noch mal zurück, aber der Weg ging eigentlich erstmal in eine andere Richtung. Und dass er dann jetzt nicht sagt, ich komme zurück, gehe gleich all in und will jetzt in meiner Comeback-Saison gleich voll um die große Kugel fahren, überrascht mich überhaupt nicht. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass ich ihn da auch nicht einsortiert habe. Wenn das alles falsch sein sollte, was ich jetzt sage, okay. Auch wir verhaspeln uns hier natürlich mal im Podcast, aber was du gesehen hast, diese Freude, wie der alles rausgelassen hat. Also, ja, und das, obwohl er um 1/12 Hundertstel den Sieg verpasst, da dachte, hätte ich so im ersten Moment gedacht, so, ah, das wird ihn fuchsen. Aber nein, der war bis in die letzte Haarspitze war der glücklich, dass er jetzt da wieder steht, dass er wieder auf dem Siegerpodest ist. Weil nach diesem Superstart in Sölden dann auch nicht alles so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Dann scheidet man halt auch mal aus in einem Slalom. Und dann stehst du in Beaver Creek auf dem zweiten Platz. Das ist, hat man gesehen, was ihm das bedeutet. Er, der schon so viel gewonnen hat. Ich habe ihn noch nie so jubeln sehen. Noch nie. Und er hat
Es
uns
war
ja schon Rennen gewonnen und alles Mögliche. Also, da hat man den Stellenwert schon gesehen, wo er sie für sich das einordnet. Und Jetzt, liebe Freunde, in Val d'Isère ist alles möglich.
Es war cool, diese Reaktion, und ich bin dafür, bitte, die FIS, die muss mehr so Reaction-Videos noch zeigen. Irgendwie, es gibt ja im Tennis zum Beispiel die Kameras, die in der Box, in der Trainerbox von den Spielern gerichtet ist. Ja, du musst diese Emotionen noch mehr herzeigen, weil oft ist dann so, dass genau da, wo die Emotionen kommen, irgendwie eine Überblendung kommt und du siehst nochmal Highlights von dem Lauf in der Slow-Mo. Das ist so schade. Du musst das mehr auskosten, finde ich halt. Ich bin echt der Meinung. Und ich fand's lustig, darauf wollte ich hinaus, wie der Dummler ins Ziel kommen ist, und Pinheiro Broten hat eigentlich gelacht, gell? Er hat irgendwie, ja, hey, du verdienst das schon, es passt schon. Es war so, den Lacher interpretiere ich so wie, hey, es war echt nochmal verdammt knapp, es ist schon okay, dass du da jetzt gewinnst, aber hey, war nochmal richtig spannend und cool und coole Show, danke, irgendwie so. Hat man extrem taugt, ja. Na, sehr cool. Tobias, ich glaube, jetzt sind wir so weit, dass wir haben es vorab vor dieser Folge schon Therapie-Session genannt. Jetzt müssen wir kurz über den österreichischen und den deutschen Verband sprechen. Ich beginne mit dem ÖSV und mit dem Highlight des Wochenendes. Das ist ein dritter Platz von Lukas Feuerstein. Den hast du und vielleicht andere Hörer vielleicht noch im Kopf, weil er ins Ziel gestürzt ist, ziemlich spektakulär in Saalbach beim Weltcup-Finale. Das war recht arg. Der wurde schon in letzter Zeit ein bisschen gehypt in Österreich, ja, dass der im Training sehr schnell unterwegs ist. Der ist, da lummert extrem viel Potenzial, aber es hat gedauert. Ja. Ich glaube, ein sechster Platz von Gröden ist da mal gestanden als bestes Ergebnis. Jetzt hat er es gezeigt, hat ihm extrem getaugt, dieser Hang. Ja. Schade, dass es im Riesenslalom dann am Tag später nicht zeigen hat können nochmal, weil der war wirklich ziemlich hyped und ja, es taugt ihm da irrsinnig alles. Und jetzt hat er es einmal gezeigt. Ja, mit Startnummer 24 vergleichsweise spät gekommen, wobei da sind eh noch einige mit hoher Startnummer auch reingefahren vorn. Jetzt hat er es da gezeigt. Also ich würde sagen, sein Stern ist aufgegangen. Er ist aber noch nicht der hellste Stern am Himmel, ja, das ist klar. Aber er ist auf jeden Fall mal da, würde ich sagen. Und hey, wenn du ein Podestfahrer bist in einer WM-Saison, in einer Heim-WM-Saison, dann ist es sicher eine coole Motivation. Hey, ich kann jetzt aus österreichischer Sicht sagen, der ÖSV hat dann 9 Podestläufer und dann WM-Medaillenanwärter im Super-G dazu gewonnen. Ja.
Und wenn du 23 Jahre alt erst bist, das ist der Faktor, mein Freund. Weil ich glaube, in der Schweiz heißt es jetzt nicht, oh, der Thomas Tummler, der könnte uns die nächsten 10 Jahre noch Spaß bereiten.
Ja. Wobei, also, wer weiß, vielleicht verschiebt sich das gerade. Ja,
genau. Es ist ja heuer alles möglich. Aber gerade dieser Faktor, dass er mit 23 im Speed bei den Herren so gut ist, das würde mir Freude bereiten.
Das ist ein wiederkehrendes Thema in Österreich. Es gibt ja überhaupt keine Jungen, die da irgendwie nachkommen. Ja, eben. Da doch, ja, 23, ja, es ist nicht der jüngste aller Zeiten, aber du hast vollkommen recht. Da ist nur auf jeden Fall Zeit und Potenzial da.
Und die Startnummer 24 dann auch mit 23 schon zu haben, zeigt ja, dass das jetzt nicht ein One-Hit-Wonder war, ja, was wir gerade im Speed natürlich schon auch öfter gesehen haben, sondern dass da wirklich jemand kommt, der Substanz hat und der jetzt schon so früh aufs Podium fährt, darauf lässt sich definitiv aufbauen. Ja, weil dahinter haben wir Giovanni Franzoni aus Italien, Riesenresultat auf Platz 4, identischer Jahrgang wie Lukas Feuerstein oder Fredrik Möller, der Norweger, Startnummer 32, Jahrgang 2000. Da sieht man aber in den Startnummern schon im Endeffekt auch die Unterschiede. Ja, also bei Feuerstein kam das jetzt nicht so überraschend, wie es bei Franzoni und bei Möller im Endeffekt der Fall war.
Genau. Der Teamleader der Österreicher, Vincent Griechmeier, wenn man dem zuhört bei Interviews, könnte man ja glauben, das war ein absoluter Totalausfall dieses Wochenende für ihn. Es ist ein 5. Platz in der Abfahrt und ein 6. Platz im Super-G geworden. Aber warum spricht Griechmeier so kritisch über sich und seine Leistungen? Weil ein Vincent Griechmeier in eine Saison geht, mit dem Ziel, dass er um Kugeln mitfährt. Das ist, es geht um nichts anderes, um Siege und um Gesamtwertungen in den Disziplinen. Und das ist natürlich, ja, Platz 5, Platz 6, ein verhaltener Start. Aber also das Mindset gefällt mir ja und er ist ja wirklich der absolute Teamleader dort. Immer mehr, ja, bis die Siege kommen. Und ich bin mir recht sicher, dass er in diesem Jahr auch noch in diesem Winter irgendwelche Rennen gewinnen wird. Ja. Mir gefällt die Leistung von Daniel Dankelmeier, der in der Abfahrt, der war, der sehr lange warten hat müssen, weil Arnaud Bourset gestürzt ist. Und dann ist er, glaube ich, in der Abfahrt vorletzter von allen, die ins Ziel gekommen sind, geworden. Und wie er sich dann erholt hat und immerhin Platz 9 im Super-G rausholt, das finde ich beeindruckend. Es wird nicht von heute auf morgen besser mit diesem ganzen Speed-Team, aber es gibt ein paar kleine Gründe, um zuversichtlich zu sein. So würde ich's nennen. Dazu zähle ich auch den Raphael Haaser, der mit Zwischenbestzeit ausgeschieden ist im Super-G. Ein bisschen eine Woche zum Vergessen für ihn. In der Abfahrt hat er noch eine extrem hohe Startnummer und arbeitet schon seit einem Jahr jetzt daran, dass er da runterkommt. Aber es ist wirklich schwierig. Und im Riesenslalom, ja, gerade und gerade noch als 30. in den zweiten Durchgang kommen und dann ein bisschen verbessert. Aber ja, das ist ein bisschen schade gewesen. Und dann gibt es noch den Stefan Eichberger. Ja, ich kannte ihn nicht, ich kenne ihn eigentlich auch noch immer nicht, habe jetzt auch nicht mit ihm reden können seitdem. Aber man kennt jetzt seinen Namen, sehr cool. Das waren seine Weltcuprennen Nummer 2 und 3. Und er ist da 20. geworden mit Startnummer 55 in der Abfahrt. Und im Super-G hat er es auch in die Punkte geschafft, als 14. mit der Startnummer 42. Das war sehr cool. Und der hat auch sehr cool getanzt im Ziel. Übrigens genauso wie der Lukas Feuerstein, das wollte ich noch sagen. Also plötzlich tanzen auch ÖSV-Athleten, wenn sie ins Ziel kommen. Hey, das ist ja neue Zeitrechnung da. Ne? Sehr cool. Abschließend noch gesagt, ja, Daniel Hemetsberger, Ottmar Striedinger, die brauchen noch, um in diese Saison zu finden. Aber vielleicht wird das auch noch. Ja, und im Riesenslalom gibt es keinen einzigen Athleten, wenn der Manuel Feller fehlt und der hat eben dieses Rennen ausgelassen, der in den ersten zwei Startgruppen ist. Stefan Breinsteiner mit der Startnummer 17, da der erste Österreicher gewesen. Das ist dem ÖSV auch ein Dorn im Auge, dass da natürlich nicht mehr passiert. Stefan Breinsteiner dann. Ein klassischer Stefan Brennsteiner, würde ich sagen. Eine extrem gute zweite Fahrt, aber zwei große Fehler drin. Wenn die nicht wären, ja, das streichen wir jetzt gleich wieder, weil die waren eben da, diese Fehler. Und das muss halt einmal zeigen, dass es auch ohne Fehler geht. Wohin es dann gehen wird, vielleicht werden wir es nie sehen. Vielleicht sehen wir es schon im nächsten Rennen in Val d'Isère, weil es ihm da mal gelingt, fehlerfreie Fahrten zu zeigen. Wäre interessant natürlich zu sehen, aber ja, ist eben nicht. Naja.
Also für mich schon ein bisschen ein Wochenende, das eine längere Entwicklung auch gut auf die Pisten zeigt, dass die Schweiz, Österreich, also dieses Thema Skination Nummer 1, also das Pendel schlägt jetzt schon seit echt langer Zeit deutlich in Richtung Schweiz aus und sowas hier ist natürlich wahnsinnig exemplarisch. Also da kann man, glaube ich, Entwicklungen sehen, die in die eine Richtung gegangen sind und gerade in Österreich eher in eine andere Richtung, die jetzt nicht zwingend super schlecht ist, aber da haben sich Wege schon getrennt voneinander.
Absolut, ja. Kollege von mir beim Standard hat da quasi auch nochmal jetzt nach diesem Wochenende nachgefragt beim ÖSV, beim Sportdirektor Mario Stecher, der plädiert darauf, bitte Geduld zu haben mit dem ganzen ÖSV-Team im alpinen Bereich. Okay, schauen wir uns an, ja. Also für mich ein Zeichen, dass es da Pläne gibt, dass man da einen Weg sieht, an die Spitze eben wieder stärkste Nation zu werden. Ich weiß, dass das dem ÖSV auch sehr sicher, sehr wichtig ist und dass es ein Ziel ist, das schon bald wieder zu werden. Ja,
Da bin ich gespannt auf den Weg.
genau, das passt perfekt zusammen, ja. Tobias, wie schaut es aus DSV-Sicht aus? Ich sehe da ja immerhin Platz 12 von Alex Schmidt am Sonntag im Riesenslalom. Aber wie bilanzierst du dieses Wochenende?
Fangen wir Speed an. Also wenn der Vincent Griechmeier so traurig und unzufrieden ist. Wir hatten ja schon mal den Nationenwechsel mit Romet Baumann. Ich würde den Vincent Griechmeier auch persönlich abholen. Ich mach alle Behördengänge. Und ihr wisst, in Deutschland Behördengänge, das ist ähnlich wie die Birds of Prey runterballern.
Ja.
Auf Rollschuhen.
Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe die ein bisschen scherzhaft gemeinte Frage ihm natürlich gestellt, weil der hat ja, seine Mama ist, glaube ich, Belgierin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Er hat ja belgische Vorfahren. Ob das irgendwann mal in seiner Laufbahn ein Thema war, für Belgien zu starten, einen Nationenwechsel anzustreben, hat er gesagt, na, ja, er ist quasi, wie gebe ich das jetzt wieder? Also er ist quasi froh und schätzt das seine Vorgeschichte seiner Familie, aber es war immer natürlich Österreich das Land. Das war klar, dass er das vertreten wird. Aber vielleicht schaffst das du ja, vielleicht hört er uns ja zu und also, freut sich über das Angebot.
Wenn ich ihm die deutsche Bürokratie abnehme, dann. Okay. Gut. Ja, Romet Baumann. Die einzigen Punkte im Speed. Zwei Rennen.
Tja.
Deswegen, du hattest die Therapiesitzung, hattest du ja jetzt hier als Oberbegriff in die Runde geworfen. Bei dir hat sich das eher auf das Thema Riesenslalom bezogen. Bei mir bezieht es sich auf das Thema Speed. Also, wir haben in der Abfahrt keinen einzigen Deutschen in den Punkten. Simon Joche 35., Romet Baumann 38., Luis Vogt, Jakob Schramm, Vogt 43, Schramm 47. Ja, Simon Jocher hat gute Trainings absolviert, war zweimal in den Top 10 und hat dann aber auch gesagt nach dem Rennen, dass er oben schon nicht sauber gefahren ist und dann die Ausfahrt vom Steilhang sieht man auch eindeutig, hat er komplett verpatzt und war da schon ein bisschen enttäuscht. Die Enttäuschung rührte daher, dass eben die Trainings so gut gelaufen sind, weil ansonsten die Vorbereitung mit Bandscheiben Vorfall, viele Pausen einlegen müssen, habe ja mit ihm auch noch gesprochen Ende Oktober, da war er gerade so in der Phase, wo es dann hieß, ja, so langsam tastet er sich dann wieder ran und dann sieht er im Training, hey, okay, läuft, funktioniert ja doch, coole Zeiten, ja, geht was. Und dass es dann natürlich nicht auf die Strecke bringt, hat ihn schon enttäuscht, aber er weiß die Dinge gut einzuschätzen. Simon ist ein sehr reflektierter, sehr ehrgeiziger, aber auch einer, der die Dinge gut dosiert. Also da würde ich die Alarmglocken noch nicht läuten. Ja, Romet Baumann war sehr enttäuscht von sich selber. Er sagte selbst, ja, ich habe hier taktiert, bin hier ein bisschen mit zu wenig Konsequenz rangegangen. Hat er gesagt, da brauchst du in Beaver Creek dann überhaupt nicht fahren, wenn du da im Endeffekt taktierst und zurückziehst und dann macht's wenig Sinn. Ja, er soll jetzt der große Leader sein. Simon Joch hat auch gesagt, ja, nach Rücktritt Ferstl, Rücktritt Dresen, nach dem, was mit Sander, haben wir ja hier ausführlich besprochen, ist, will er auch mehr Verantwortung übernehmen. Also die beiden müssen vorne weggehen. Und da steht halt Platz 35, Platz 38. Ist dann schon enttäuschend. Ja, jetzt so ein Luis Vogt ist 22, Jakob Schramm ist 25. Die sind schon mal Beaver Creek gefahren, zumindest Schramm schon mal im Training, Vogt sogar auch schon mal im Weltcup. Letztes Jahr ist ja ausgefallen, das zur Erinnerung, also die kannten das, aber auch da braucht es natürlich Zeit, um diese Strecken kennenzulernen. Ja. Und Luis Vogt wird behutsam aufgebaut, aber deswegen hatte ich bei Feuerstein vorhin auch gesagt, mit 23 aufs Podium, Vogt ist 22 und da hat man sich letztes Jahr wahnsinnig drüber gefreut, dass er einen Weltcup-Punkt geholt hat. So, Level, Dimensionen. Soll Vogt überhaupt nicht abwerten, soll aber gerade Feuerstein aufwerten. Deswegen bin ich da explizit reingekrätscht. Ja, Super-G kann Simon Jocher sehr, sehr gut. Aber wenn du halt in Beaver Creek Super-G mit nur einem Stock fährst, da stößt selbst Simon Jocher an Grenzen. Und er hat den Stock ganz oben verloren. Hat dann wirklich versucht, noch mit dem Arm hier irgendwie zu regeln und zu regulieren. Irgendwann hat er dann auch gemerkt, so, ah, ich glaube, da müssen wir jetzt nichts erzwingen. Hat dann das Rennen auch nicht beendet, ist nichts passiert, nicht gestürzt oder so. Aber ja, wenn du schon oben den Stock verlierst, also dann musst du schon Sofia Gotcha heißen, um da Dinge noch so runterzubringen, wie es die anderen tun. Also ja, sehr bitter gelaufen für ihn. Romit Baumann hat es dann besser gemacht. Also da ist eine Steigerung absolut erkennbar mit Platz 21 und der Bestzeit im zweiten Sektor. Total überraschend, der hat es oben halt liegen lassen.
Stimmt, ja.
Ja, und hat dann echt einen überragenden Mittelteil hingelegt. Aber ja, mei, er ist Silbermedaillengewinner von Cortina. Da können dich 21. Plätze dann auch nicht mehr zufriedenstellen. Ist jetzt leider eine Tendenz, die bei ihm auch schon länger anhält. Man hat ihn gelobt, man meinte, super Zeiten auch im Training gefahren. Und da sind wir wieder ganz am Anfang unserer Sendung. Wer legt denn die Bestzeiten vor? Mhm. Das spiegelt sich dann hier halt leider irgendwie auch wieder. Ich war nicht dabei bei den Trainings, ich habe die Ergebnislisten nicht, höre nur das, was mir gesagt wird. Aber liegt ja auf der Hand, dass eine Teamdynamik eine andere ist, wenn dein Topfahrer rund um die 20 fährt und du dich daran orientierst, oder wenn dein Topfahrer Marco Odermatt heißt und halt die Stockerlplätze dieser Welt abonniert hat. Also ja, das steht dann in Summe eben dieses Ergebnis. Luis Vogt 34., Jakob Schramm 38. Kein gutes Wochenende, aber ich hatte ja gesagt, ich will in Sachen deutsche Speedherren milde walten lassen in dieser Saison. Sie bekommen die Zeit zum Übergang. Ab bisschen mehr darf es trotzdem sein. Da werden mir die Herren, glaube ich, auch zustimmen. Ja, gehen wir zum Riesenslalom. Schmid Alex, ebenfalls sehr, sehr schwierige Vorbereitung, hatten wir im Hinblick auf Sölden ja auch gesprochen. Wieder mit dem Immunsystem zu tun, wie es vor 5 Jahren schon mal der Fall war. Und dafür macht das gut. Also ein 16. Rang in Sölden, jetzt ein 12. Platz, solides Rennen, auch gute Zwischenzeiten gehabt. Alles nicht so, wie er es uns schon gezeigt hat, aber das ist das Segment, wo ich ihn einordnen würde. Er selbst war auch zufrieden, hat auch gesagt, hey, hat ihm mega getaugt, hat ihm total Spaß gemacht. Er ist ja auf den Riesenslalom spezialisiert, dieser Slalomausflug in Gurgel, forget it, der hat letztlich keine Rolle gespielt. Das war nur Training unter Rennbedingungen für ihn. Riesenslalom ist das, worauf er hinarbeitet. Und dass er da trotz dieser schwierigen Vorbereitung jetzt wieder in dem Segment rund um die Top 10 unterwegs ist, ist ein gutes Zeichen. Und er hat auch gesagt, jetzt kommt dann Valdi Sea, da hat er schon sehr gute Ergebnisse eingefahren, also mehrere Top 10 Plätze. Da freut er sich drauf und da kann absolut was gehen. Er hält natürlich auch seine gute Startnummer mit solchen Ergebnissen. Auch immer wichtig, wie wir wissen. Und deswegen können wir da absolut mit ihm zufrieden sein. Und er hat die halbe WM-Norm präsentiert von Möbelix, kostet fast nichts.
Also ja.
Ja, ja. Zahl die Hälfte mit der halben WM-Norm von Möbelix. Die hat er in diesem Fall auch geknackt. Ja. Und insgesamt zweite Reihe, jetzt nicht auf dem Niveau, wie ich es über die Schweiz gesagt habe, aber Dauerthema im Deutschen Skiverband. Du hast einen und in der Regel im zweiten Durchgang sonst fast keinen. Das war an diesem Wochenende wirklich erfreulich. Also das war mit 4 Deutschen im zweiten Durchgang sind. Du hattest ja dich dann persönlich gemeldet und hast gesagt, ja, war völlig konsterniert.
Ja, doppelt so viele wie Österreich gestellt hat, ja.
Richtig, ja. Richtig, ja. Und meine Antwort war, mir sind wieder wer. Ja. 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 Gab ja 2005 die Bildschlagzeile, wir sind Papst und
genau.
Wir sind Riesenslalom. So ein bisschen. Ja. So weit gehen wir noch nicht, aber es ist schön zu sehen, dass das klappt und zwar auch mit Athleten, die in einem Alterssegment auch noch sind, Jonas Stockinger ist jetzt zweimal in die Punkte gefahren, ist 25, hat noch nicht viel Weltcup-Erfahrung. Darauf lässt sich absolut aufbauen. Ja, auch ein Fabian Graz. Also Graz wird 19. Stockinger wird 24. Das sind nicht die Überresultate, aber es tut ihnen gut, es tut dem gesamten Team gut und ist auch für die Entwicklung wichtig, dass du in die Weltcup-Punkte fährst. Sonst fällst du halt schnell raus aus dem Raster. Ja, und sie haben jetzt auch noch Startnummer 39, Startnummer 37. Auch da verbesserst du dich natürlich, schiebst dich weiter nach vorne. Und mit einem guten Alex Schmid, an dem man sich orientieren kann, ist das erstmal eine, ja, schöne Basis. Und ich verteile jetzt schon meinen Felix der Woche. Mhm. Für ihn freut es mich so wahnsinnig. Stefan Luiz ist wieder in den Punkten. In Beaver Creek. An dem Ort, an dem er 2018 seinen ersten und einzigen Weltcupsieg einfährt. Wir alle wissen, das hat noch größere Wellen geschlagen. Die wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Thema Sauerstoff. Aber das war so der Punkt, an dem ich dachte, wow, Stefan Luiz war damals Podestfahrer. Und da wurde er zum Siegfahrer. Und ich hatte mich mega gefreut, dass wir wieder im Riesenslalom auch einen haben. Felix Neureuthers Karriere lief so langsam aus. Und das war meine ganz große Hoffnung, weil ich ihn vom Typen her einfach auch mag und er so toll Skifahren kann. Und dann beginnt diese nicht enden wollende Leidenszeit mit Verletzungen und Knie und Hand und gefühlt alles war mal mit dabei und fliegt aus dem Kader im Deutschen Skiverband, bleibt aber dran, hat Bock auf Skifahren. Global Racing Team, kommt wieder rein, beißt sich zurück, wieder verletzt vor der Saison. Dann aber diesmal nicht so schwer und jetzt in Beaver Creek geht's in die Punkte, die ersten seit Januar 2023, also fast zwei Jahre ist es her und hat mich wahnsinnig gefreut und Stefan Luiz wäre nicht Stefan Luiz, wenn er danach nicht sagt, ah ja gut, da waren schon ein paar Dinger dabei, ein paar Fehler und so. Der hat Bock und der will und tut und macht und deswegen, er kriegt ihn jetzt schon den Felix der Woche und für ihn hat es mich wirklich sehr gefreut, habe mit ihm auch schon einige Interviews, vor allen Dingen natürlich zu Hochphasen gemacht und deswegen super. Stefan, freut mich sehr.
Stefan Luiz damals gewonnen vor Marcel Hirscher und Dritter war Thomas Tummler. Und so schließt sich der Kreis. Oh, ja, herrlich, ja, oder? Herrlich ist es. Herrlich. Ja. Herrlich. Ich habe auch einen Felix der Woche und zwar vergebe ich den einen ganzen Verband und es ist nicht der schweizerische, sondern der slowenische. Miha Robert, dritter Platz in der Abfahrt mit der Startnummer 1. Davor schon Trainingsbestzeit gefahren, wir wissen, das heißt überhaupt nichts. Bis dahin ein 7. Platz als bestes Ergebnis. Und die Slowenen haben es eh so extrem schwer. Die müssen sie die Saison auch selbst finanzieren. Du musst 40.000 Euro Eigenkapital aufstellen für so einen Winter, damit du das bestreiten kannst, ja, im Weltcup. Also da jeder aus Slowenien ist noch nebenbei darauf angewiesen, da Budget aufzustellen, Saison für Saison. Also, na, sehr cool. Und der hat im Super-G, hat er die Zeit von Sarrazin attackiert. Er ist dann unterhalb vom Golden Eagle ist er ausgeschieden, aber er war auf Kurs Platz 2 sogar. Der geht's nach dem Miha Robert, wird der, glaube ich, auch jedes Rennen dort in Beaver Creek fahren. Und das dann, ja, Zankran jetzt, von dem haben wir schon gewusst, natürlich, dass der zur Weltspitze gehört, ist Weltcup-Sieger schon mit Platz 3. Also, wenn das gut gegangen wäre, hätte, aber trotzdem hätte Slowenien da sogar 3 Podestplätze an diesem Wochenende davontragen können. Deswegen für mich der Felix der Woche an die Slowenen, ja.
Ich habe noch eine Regeländerung, die ich gerne.
Ja?
Jetzt.
Du schlagst das mir jetzt vor, oder wie?
Ich schlage das dir vor.
Ja.
Und okay. Du kannst es dann natürlich an höhere Stellen auch präsentieren.
Okay.
Ich bin dafür, dass ab jetzt nur noch die zweiten Durchgänge von Henry Christoffersen gewertet werden.
Ah, ja, ja.
Das ist schon auffällig, ich. Oder?
Das ist schon auffällig, ja,
ist oder? Wirklich, ist wirklich also wir hatten so, jetzt ja. Platz 13, glaube ich, in Gurgel, Platz 11 in Levi, jetzt Platz 9 und jedes Mal arbeitet er sich echt ja. Augenscheinlich deutlich nach vorn.
Ja.
Also,
Sitzt er dann da in der Leadersbox? Ja, genau. Ja, es ist so.
ja. Die Laune wird besser. Also, es trägt natürlich aber auch zu einem harmonischeren Gesamt-Ski-Weltcup dabei, wenn Henrik Kristoffersen sich steigert und dann glücklich und zufrieden abreisen kann, weil er sich entsprechend verbessert hat. Also, das ist mir ein persönliches Anliegen. Muss man aber echt auch mal schauen. Weil ich kenne mich mit Setup und Material. Wir wissen, das ist so kleinteilig und so weiter. Aber auffällig ist es. Also können wir, glaube ich, nicht drum rumreden, dass er da immer wieder so exorbitante, jetzt war es nicht so krass in Beaver Creek, aber was wir im Slalom da gesehen haben, finde ich schon sehr auffällig. Also da muss man, glaube ich, sich mal überlegen, weil, ja, es ist im Technischen halt so, zwei Läufe musst du runterbringen. Gut. Gesamtweltcup.
Ja.
Mach mal eigentlich selten, aber an der Stelle würde ich jetzt da noch mal kurz, ganz kurz
Warum wohl,
vorlesen.
Tobias? Was ist gleich dem
Weil,
Gesamtweltcup?
da
Erzähl es
müssen wir jetzt
mir.
mal schauen. Also, Marco Odermatt und Lukas Pinheiro Braathen liegen tatsächlich auf Platz 4 gleich auf mit 180 Punkten. Platz 3 Atlee McGrath 192. Platz 2 Clément Noël 200. Und da ist er, der Killer-Elch, Henrik Kristoffersen. 245 Punkte. Killer Elch, Grüße gehen raus an Christoph von der Christoffersen Army, aus dessen Feder stammt der Killer Elch. Und wir warten alle sehnsüchtigst auf den ersten Saisonsieg. Es ist eine Frage der Zeit
Tun
und
wir das, ja, alle, okay.
tun wir das alle. Alle.
Aha,
Ja.
okay.
Und ja,
Ja,
deswegen.
Pinheiro Braathen führt im Riesenslalom-Weltcup, wird also mit dem roten Trikot in Val d'Isère fahren. Aber jetzt noch, ja, wir sind sehr früh in der Saison, aber hat er eine Chance, der Kristoffersen, auf den Gesamtweltcup heuer? Was sagst du in dem Winter?
Wenn Marco Odermatt weiter so Riesenslalom
Ja.
fährt, dann ja.
Ja, weil
Aber
dann
mit
fallen
zwei.
halt 1000 Punkte alleine von den 10 Riesenslaloms fallen mal weg.
So ist
Perfekt,
es.
ja.
So ist
Ja,
es. Aber mit zwei Disziplinen,
gell.
na, wird es
Und
nichts, aber.
der wird auch nicht mehr anfangen, Super-Gs noch zu fahren. Kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, aber. Du weißt, Lukas, das Leben ist eine Achterbahn. Es geht mal aufwärts und mal abwärts. Und wenn man mal oben ist,
Dann
muss
soll
man
man es
das
feiern, ja.
auskosten und
Ja, eh,
genießen. Und
hast du recht.
ja, deswegen
Sehr gut.
gönn mir diese Freude.
Ja,
Es
voll.
würde mich wahnsinnig freuen, die Gesamtweltcupführung unter den Christbaum zu legen. Ja, dass ich im Endeffekt im Namen von Henrik Kristoffersen mir selbst ein Geschenk mache. Die Hoffnung lebt. Sind wir dabei? Es kommt jetzt Val d'Isère. Also da können wir tatsächlich einen Grundstein legen. Einmal mit Slalom, einmal mit Riesenslalom. Da geht schon was in Sachen Punkten. Also ja, go with the flow. Nehmen wir alles mit. Und deswegen war es mir jetzt ein persönliches Anliegen, hier die Gesamtwertung nochmal vorzutragen.
Wir haben
Jo.
ja überhaupt die besten Hörerinnen und Hörer und die Kavi-Mom hat uns auf Instagram geschrieben und gesagt, was ist mit Odermatt los? Hat er über den Sommer zu viel Muskelmasse aufgebaut?
Sehr guter
Herrlich,
Punkt.
habe ich schon wieder komplett vergessen. Stimmt. Ist es dieser Muskelmassenfluch? Ja.
Müssen wir
Schauen
in die
wir.
Recherche gehen,
Ja,
unbedingt.
genau. Ja. Wir haben noch News. Lindsey Vonn ist vier Rennen gefahren am Wochenende. Ja, kurze Laufzeit, Fies-Rennen waren das. Sie verliert da auf diesen Strecken 1,5 bis 2 Sekunden, aber das sind gute Ergebnisse. Die ist so um den Platz 20 herum, ein bisschen drüber. Wir haben am 23. Platz von Marcel Hirscher extrem abgefeiert in Sölden. Also ja, es ist echt arg. Also sie hält voll mit, das kann man schon sagen. Sie ist da jetzt nicht abgeschlagen mit 2 Sekunden noch hinten letzte, sondern ja, sie hält da mal mit und es wird weitergehen. Sie soll ja Vorläuferin sein in Beaver Creek.
Genau, also extrem abgefeiert. Da muss ich dich jetzt ein bisschen einfangen, Lukas.
Wir haben ja
Wir fallen.
extrem abgefeiert, den Hirscher. Der drittbeste Laufzeit. Wow, das war ja Wahnsinn in Sölden.
Soll ich nochmal unseren Chatverlauf durchgehen? Also, wenn das extrem abfeiern ist, dann
Völlig irre war
möchte ich
das.
wissen, was du tust, wenn du was wirklich extrem abfeierst. Also,
Ja.
ja, Und die FIS-Rennen, da waren schon gute Leute dabei.
Genau,
Also.
eben auch ausgefallen, nicht? Mont-Tremblant, deswegen zum Beispiel auch eine Brignone dort, generell noch mehr Leute dort, als vielleicht sonst dort mitgefahren wären. Natürlich ein guter Testlauf fürs Ende von diesen Trainingscamps in Copper Mountain und dort dann noch eben Testrennen, ja quasi. Also es war ein guter, wirklich ein gutes Starterinnenfeld und ja, na, einmal vielversprechender Start, würde ich sagen. Ja, sehr cool. Es gibt noch eine andere News, die muss ich jetzt kurz zusammenfassen. Die SZ hat darüber unter anderem berichtet. Auch der Schweizer Blick hat darüber berichtet. Über ein Angebot an die FIS von CVC, einem Private Equity Fonds, der angeboten hat, tun wir was mit Vermarktungsrechten und so weiter. Ja? Zentralvermarktung, Stichwort, ja, da gibt es ja einen schon mittlerweile recht lange wähnenden Streit der FIS mit den Nationalverbänden. Aktuell ist es ja so, dass die nationalen Verbände die Heimweltcups selbst vermarkten und dadurch dann auch ist eine große Einnahmequelle für die Verbände. Und ja, so einen großen Teil ihrer Budgets bekommen. Das will man jetzt zentral sammeln und eben als gemeinsames Produkt vermarkten. An dieser Idee, von dieser Idee halten alle recht viel. Also das macht durchaus Sinn, sich da zusammenzutun und dann ein gemeinsames Produkt auch anzubieten. Jetzt gibt es eben dieses Angebot von CVC. Für 400 Millionen Euro hätte man quasi gleich mal im Vorschuss bekommen und dann jährliche Ausschüttungen. Okay, da kann man auch drüber streiten, wie hoch die sind oder da gibt es gar keine genauen Details. Aber was ich mal sagen will, ist CVC, die haben Know-how. Das sind unter anderem Teilhaber von La Liga, also die oberste Fußballliga in Spanien. Die sind, die haben einen Fuß drin bei der WTA, bei der Tennistour der Frauen. Die waren auch mal in der Formel 1 tätig, ja, haben da ein gutes Geschäft gemacht. Six Nations haben die und noch vieles weitere im Portfolio, ja. Jetzt ist es so, dass die mit dem Angebot gekommen sind an die FIS und die FIS hat das innerhalb von 2 Tagen gesagt, danke, dass ihr euch meldet, aber wir machen das schon selber und wir haben da schon einen Plan und danke fürs Angebot, aber wir kümmern uns schon und deswegen leider können wir mit euch gar nicht drüber reden. Und das ist schon komisch, dass man sich das nicht mal ein bisschen detaillierter anhören will von einem Player, sage ich jetzt einmal, im Sportbusinessmarkt, der ganz gute Erfolge erzielt hat. Ja, es ist natürlich fraglich, die haben bis jetzt noch nie was im Wintersport gemacht und ja, sagen, die haben das Zeug dazu, das aufzupäppeln. Ja, es gibt auch Negativbeispiele. Ich denke da zum Beispiel an den Davis Cup. Tobias, du kennst die ja auch ein bisschen aus im Tennis. Da gab es auch mal ein Angebot von Cosmos, damals Cosmos Tennis, die auch die Rechte bekommen haben, das Ganze zu vermarkten, zu veranstalten. Das ist alles nicht so aufgegangen, wie es ursprünglich mal geheißen hat. Aber das ist ein bisschen was anderes, würde ich schon sagen, weil dieses CVC-Konsortium, das hat schon durchaus Erfolge erreicht. Der Plan wäre jetzt noch so gewesen, ganz kurz noch erklärt, ja, also dass man da eine Firma gründet, wo sämtliche Medien, Sponsoren, Digitalrechte, ja, für Social Media, dass das alles in einen Unternehmen mal quasi reinkommt und den Wert dieses Konstrukts, dieses ganzen Unternehmens, den bewertet CVC eben mit 2 Milliarden Euro. Das ist wirklich nicht wenig. Und die hätten sich das so vorgestellt, dass die nationalen Verbände 80% an dieser Firma, wo diese ganzen Vermarktungsrechte, Sponsorenrechte, Medienrechte liegen, 80% gehört den Wintersportverbänden und 20% wollen sie an dieser Firma halten, ja. Und sie erhoffen sich natürlich eine Wertsteigerung und dass sie das dann in ein paar Jahren wieder verkaufen können. Aber das wäre mal der Plan. Das wäre das Angebot gewesen einmal, ein ganz loses, sie haben es auch irgendwie genannt, ein Grundsatzpapier, auf Basis dessen man ja mal die ersten Gespräche führen könnte. Und die FIS hat das innerhalb von 2 Tagen eben abgelehnt. Und jetzt gibt es quasi einen Protestbrief, den unter anderem Marco Odermatt oder Michaela Schifrin, über die haben wir hier im Podcast schon das eine oder andere Mal gesprochen. Also wirklich namhafte Athleten sind da dabei, die einen Protestbrief geschrieben haben und unterzeichnet haben, wo drin steht, das hätte man sich ruhig anhören können. Warum blockt ihr das komplett ab? Böse Zungen behaupten, das könnte ja vielleicht sein, weil man dann weniger Macht hat auf einmal, wenn man hoch in der FIS sitzt, aber das ist nur eine Interpretation des Ganzen. Aber sehr spannend, also da tut sich gerade was, es ist gerade Unruhe drin und es könnte wirklich nochmal so ein Stein des Anstoßes sein dazu, dass man vielleicht vorankommt, vielleicht sich aber auch noch viel mehr zerstreitet. Also sportpolitisch ist das gerade schon sehr spannend in diesem Wintersport, in diesem FIS-Zeug. Na, herrlich. Gute Arbeit da auch von den Beteiligten. Ich habe es im Blick gelesen in der Süddeutschen. Sehr interessant liest sich das. Könnt ihr auch noch nachlesen, wenn ihr das wollt. Ja, Tobias, und dann nächste Woche, also am Wochenende stehen wieder einige Rennen an. Beaver Creek Speed-Wochenende der Frauen, die Männer mit einem Technik-Wochenende in Val d'Isère. Ja, freuen wir uns drauf. Und
brauch mal gutes Sitzfleisch.
Ja.
Also, weil wir natürlich die Rennen in Frankreich, in Val d'Isère, haben wir Riesenslalom am Samstag, 9.30 Uhr erster Durchgang, 13 Uhr zweiter Durchgang. Slalom am Sonntag 10 Uhr, 13 Uhr und dann 19 Uhr die Speedrennen jeweils Freitag und Samstag in Beaver Creek. Also wird ein langer Wintersporttag. Schauen wir es uns an. Freuen wir uns drauf.
Und das lieben wir. Ja, genau. Ja. Das machen wir. Und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Ja, würde uns freuen, wenn ihr uns dann auch wieder zuhört. Bis dahin eine schöne Woche euch allen. Alles Gute. Bis dahin. Servus.